Vis-à-vis.
Jörg Mori, wir sind hier an jenem historischen Ort, an dem die Spitzen der deutschen Wehrmacht in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 die bedingungslose Kapitulation unterschrieben haben. Wie sehr wird der Ort eigentlich heute, wo wir auch wieder über Krieg in Europa sprechen, nachgefragt und was suchen die Besucher?
Also auf jeden Fall wird der Ort nachgefragt. Das ist, denke ich, einfach die Historie. Nun gibt es grundsätzlich eine sehr ambivalente Haltung in Deutschland zu diesem 8. Mai, zu der Kapitulation. Und die Tatsache, dass der Ort dieser Kapitulation, einer der beiden Kapitulationen hier in Berlin, mit dem Bus zu erreichen ist, ist immer noch, hat Neuigkeitswert. Da arbeiten wir noch dran. Aktuell, was den Krieg jetzt Russlands gegen die Ukraine angeht, sind die Zuschreibungen andere. Da werden wir stark wahrgenommen als das Deutsch-Russische Museum. Da prüft man eher so, wie halten die es jetzt mit Putin, mit Russland. Da tritt also die historische Bedeutung dieses Ortes, so wie ich das wahrnehme, stark in den Hintergrund.
Da muss man dazu sagen, unter den Trägern im Verein sind deutsche Institutionen, sind Institutionen der Russländischen Föderation, aber zum Beispiel auch das Museum in Kiew. Ist da eigentlich im Moment Funkstille oder gibt es unter der Oberfläche immer noch den einen oder anderen Kontakt?
Das ist komplex. Also in die Ukraine haben wir auf unterschiedlichsten Ebenen viele Kontakte. Bis hin, dass wir eine Mitarbeiterin jetzt hier im Team haben, die kommt aus Mariupol. Und die ist vor 2 Jahren hierher gekommen und wir haben sie hier einbinden können. Wir haben viel Kontakt zu Archiven, Gedenkstätten, Museen, wo wir ausgeholfen haben mit einer Inventarisierungssoftware. Es geht um Bestandssicherung jetzt unter Kriegsbedingungen. Und wir hatten eine Zeit lang auch die Möglichkeit, richtig technische Hilfe zu leisten, also Feuerlöscher, Holzplatten, um zersprengte Fensterscheiben zu reparieren und so weiter. Zu dem Museum in Kiew, zu dem Weltkriegsmuseum, gibt es auch einen Kontakt. Wobei die eben ganz, ganz viel um die Ohren haben. Also das ist in großen Abständen. Minsk ist Funkstille. Es ist total schwierig, die Situation in Belarus. Wir haben aber zu anderen Kollegen aus Minsk in Kontakt und darüber geht das so ein bisschen über Eck. Und Moskau, es ist vor allen Dingen Moskau, also auch zu den anderen Kollegen. Wir hatten viele nach Wolgograd zum Beispiel Kontakte. Da ist gar nichts. Null. Petersburg, null. Wir haben mit Moskau zu tun, weil wir eben tatsächlich durch die Trägerschaft da noch verbandelt sind und es auch bleiben werden auf absehbare Zeit. Also wir müssen miteinander etwas zu tun haben. Was nicht geht, ist, sich jetzt wirklich auszutauschen auf der Basis dessen, was wir in den guten Jahren, die es ja gab, erlebt haben, wo man sagen kann, boah, wie siehst denn du das jetzt? Weil es da keinen sicheren Kommunikationskanal gibt.
Hat das Auswirkungen auf das Programm? Also sprich, sagen die Träger zu Ihnen, Herr Mori, machen Sie dies oder lassen Sie jenes?
Nein, das sagen sie nicht. Das Schöne an der doch sehr unbefriedigende Situation. Aber das Schöne ist, dadurch, dass keiner eine richtige Antwort hat, sagt mir auch keiner, was ich tun soll. Die Erwartung jetzt von deutscher Seite ist tatsächlich kein Kontakt zu staatlichen russischen Stellen. Ich habe das eben schon skizziert, das ist so nicht realisierbar hier in diesem Haus. Und es ist auch ein krasser Bruch mit dem, was wir eigentlich hier vor 30 Jahren intendiert haben. Gerade auch mit einer damals abstrakten Formulierung, naja, wenn die Zeiten mal wieder schlechter sind oder wir wollen nie wieder in so einen kalten Kriegsmodus verfallen und damit das nicht passiert, bleiben wir hier im Gespräch. Wenn man das jetzt ernst nimmt, dann heißt das natürlich, dass ich im Gespräch bleibe oder mir da was überlege. Und das tue ich.
Früher wurde hier in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai auf den Frieden angestoßen. Das ist heute nicht ganz so einfach oder Sie haben es jedenfalls auch nicht mehr vor. Was machen Sie stattdessen?
Das Format, was wir jahrelang hier hatten mit dem Toast auf den Frieden, das ist vorbei. Das geht nicht mehr, das haben wir abgeschafft. Wir haben noch kein neues Format, was jetzt in die Zukunft weist, wo wir sagen, so, das ist jetzt die Art und Weise, wie wir die kommende Zeit hier den 8. Mai begehen werden. Grundsätzlich bleiben wir aber dabei, der 8. Mai ist das wesentliche Datum für das Haus. Auch dieses Jahr begehen wir ihn mit dem, was ein Museum macht. Wir zeigen unser Haus, den historischen Saal, wir haben Führungen, wir erläutern durch Zeitungen, durch Filme die Bedeutung, die historische Bedeutung dieses Ereignisses und machen das ganz für uns. Wir holen uns keine Gäste hierher, wir haben kein Musikprogramm, wir haben keine externen Anbieter. Naja, nächstes Jahr ist 80 Jahre Kriegsende. Da gibt es immer die Erwartung, dass dann gerade so ein Ort wie der unsrige da natürlich was Herausgehobenes macht. Kann ehrlich sagen, ich weiß das noch nicht genau, was das sein wird. Es wird aber was sein, weil auch ich den Druck für mich so verspüre. Ja, da müssen wir uns positionieren. Aber dem kann man entgegenhalten. Die Situation jetzt gerade, wie sich Russland, die Russländische Föderation gegenüber der Ukraine verhält, das ist alles nicht absehbar, dass das demnächst sich irgendwie ändern wird. Also wie sollen wir uns da festlegen auf ein Format, was dann irgendwie Bestand haben soll für die nächsten Jahrzehnte?
Sie blicken aber schon auch über dieses eine historische Ereignis hinaus. Der Abendvortrag an diesem 8. Mai, da geht es um die Erwartungen, wie aus den Kriegsenden der Vergangenheit für die Gegenwart und für die Zukunft Lehren gezogen werden können. Da sind ja auch neue Aufgaben, Fragen an das Museum hinzugekommen in den letzten Jahren.
Auf jeden Fall. Wir machen ganz aktuell jetzt schon im zweiten Jahr eine Vortragsreihe Geschichte im Konflikt. Und da werden wirklich Konflikte ausgetragen. Wir reden über Geschichte. Für uns ist das immer häufig die Zeit des Zweiten Weltkrieges und reden über die Perspektiven, die sich verändert haben. Und ja, der 8. Mai ist sehr aktuell. Wir nutzen das ganz vordergründig natürlich, dass wir sagen, hier ist ein prominenter Ort, an dem ein großer Krieg zu Ende gegangen ist, wo wir lange Zeit auch dachten, es sei der letzte in unserer Nähe, in unserer Nachbarschaft. Man sollte aber nicht meinen, dass das jetzt das Rezept ist. Also, dass die Leute am 8. Mai abends hier nach Hause gehen und sagen, so, jetzt hat uns das Museum Karlshorst erklärt, wie es geht.
Merken Sie das an den Besucherinnen und Besuchern, dass diese Konfliktsituation, auch diese unterschiedlichen Lesarten der Vergangenheit dann auch wiederum hier hineingetragen werden in das Museum? Immerhin haben Sie zum 8. Mai gesagt, bitte keiner in Uniformen und auch keine politischen Plakate.
Also diese Auflagen haben wir natürlich erteilt, um das hier nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Wir wollen da ein bisschen neutral sein und gleichzeitig sind wir es ja auch nicht. Wir verhalten uns ja auch als Museum und nehmen uns auch das Recht, das zu tun. Was Sie fragen, ist immer ganz schwer rauszukriegen. Also das ist dann Besucherbefragung, Evaluation. Also was denken die Besucher? Was denken sie, wenn sie kommen, wenn sie weggehen? Manche tragen was ins Besucherbuch ein. Das ist größtenteils positiv. Mit der Fahne, das wird strittig gesehen, die ukrainische Fahne vorm Haus. Aber so, was die Ausstellung angeht, ist das Publikum zufrieden. Aber ich weiß nicht, was die, die nicht ins Besucherbuch schreiben, denken. Es kommen hier keine Klagen bei mir an. Naja, rein statistisch, wir haben einen leichten Besucherzuwachs gehabt im letzten Jahr. Also so grundverkehrt scheinen wir das nicht zu machen. Aber in echt weiß ich nicht, was in den Köpfen meiner Besucher vor sich geht.
Eine Möglichkeit neben dem Besucherbuch ist ja im historischen Kapitulationssaal, können die Besucherinnen und Besucher abstimmen. Nämlich, was bedeutet der 8. Mai für mich? Befreiung, Niederlage, Neuanfang oder ist er bedeutungslos? Was sind da Ihre Erfahrungen?
Guter Punkt, den Sie da ansprechen. Wir machen das Gleiche übrigens auch mit unserem Sockelpanzer vor dem Haus, also diesem Panzerdenkmal vor unserem Haus. Also das eine ist, dass es tatsächlich eine enorme Bandbreite gibt. Es gibt nicht ganz profiliert diese oder jene Meinung. In den letzten Jahren hatte die Befreiung schon, also war sie so auf dem anderthalb ersten Platz sozusagen, also changierte so ein bisschen zwischen ersten und zweiten Platz. Da bin ich mal gespannt, wie das in diesem Jahr ausgeht, weil dieser Begriff der Befreiung, der ist in Verruf geraten. Historisch gesehen sieht man das auch wieder ganz stark bei der Ukraine, die eben mit Blick auf das Jahr 1944 definitiv nicht mehr davon reden will, dass die Rote Armee die Ukraine befreit habe. Und auch wenn wir jetzt das wieder eins zu eins nehmen, das jetzige Auftreten Russlands und dann zu sagen, naja, aber 1945 ist es eine Befreiung durch, in Anführungszeichen, Russland. Ich meine, es war die Sowjetunion, aber das geht ja bei uns durcheinander. Das will so auch keiner mehr richtig sagen. Also diese Diskussion gibt es, aber wir versuchen sie rauszudestillieren durch so eine Abstimmung. Das kann man so einen Button rausziehen. Das ist jetzt nicht besonders valide, sozialwissenschaftlich gesehen.
Das, aber partizipativ.
Es ist partizipativ und das funktioniert sehr gut. Also so einen Button rausnehmen oder irgendetwas rausnehmen, vielleicht tun wir auch mal Bonbons rein, ich weiß nicht. Das funktioniert sehr gut. Na, die Leute sind angesprochen und wir hatten auch letztes Jahr ohne großes Programm, glaube ich, etwas über 800 Besucher. Das ist schon signifikant für uns, weil die Leute an diesem Tag etwas damit verbinden, hierher kommen. Und sehr schön, dadurch, dass wir auch weniger Programm haben, haben wir Mitarbeiter mehr Zeit, mit dem Publikum zu reden.
Sie haben es schon angesprochen, in einem Jahr, es wird auch ein Feiertag sein, der 8. Mai, 80. Jahrestag und im Übrigen 40. Jahrestag der Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung, sagte er damals. Perspektivisch gesehen, wo wollen Sie hin? Was könnte noch kommen, was müsste noch kommen?
Wir haben einen ganz wichtigen Zwischenschritt. Jetzt im Herbst werden wir eine Ausstellung hier präsentieren zu den Folgen des Hitler-Stalin-Pakts. Und da schauen wir auf Ostmitteleuropa und zwar auch in der ganzen Breite vom Polarmeer bis ans Schwarze Meer, von Finnland bis in die Republik Moldau. Und da waren wir jetzt auch unterwegs, sind also im Kontakt mit vielen Museen und Erinnerungsstätten. Das erweitert unseren Wahrnehmungshorizont, auch was jetzt den Sommer 1941 angeht, vor allen Dingen nachher dann eben 44, 45. Auch die baltischen Staaten haben sich durch die Rote Armee nicht befreit gefühlt, sondern erneut besetzt gefühlt. Also da gucken wir hin. Es wird hier nach wie vor darum gehen, den deutschen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion darzustellen. Das ist das Kernthema unserer Dauerausstellung. Der Fragehorizont wird sich dergestalt verändern, dass man auch guckt, was machen die, die davon betroffen sind. Also wir sehen das wieder brennglasmäßig bei der Ukraine. Mit der vermeintlichen Chance auf nationale Unabhängigkeit gibt es den Willen, sich mit den deutschen Besatzern zusammenzutun. Naja, dann erkennt man, dass das zielführend ist oder auch nicht. Die Partisanenbewegung, die sehr ausdifferenziert werden muss. Es war eben nicht eine von Moskau gelenkte sowjetische Partisanenbewegung, sondern es sind ganz viele nationale Themen, jüdische Partisanenbrigaden und. In dem Gebiet lappt das über in die Heimatarmee, die polnische Heimatarmee, die wieder eigene Interessen hat, die bekämpfen sich gegenseitig. Also diese unübersichtliche Gemengelage ein wenig, ich sag mal, zu sortieren, geschichtswissenschaftlich, wird eine Aufgabe sein. Dafür will ich natürlich einen Anbau, weil wir dann mehr Platz brauchen. Und es ist unglaublich komplex, sodass das schwierig sein wird, zu vermitteln, ohne das Publikum zu ermüden.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.